Hallo Elisa.
Hallo Sebastian.
Soll ich dich vorstellen oder magst du selbst?
Ja, sehr gern. Stell mich vor.
Heute zu Gast ist die Malerin Elisa Breyer. Elisa wurde 1995 in Berlin geboren und studierte visuelle Kommunikation an der Bauhaus-Universität in Weimar und an der Chung-An-Universität in Südkoreas Hauptstadt Seoul. Seit 2021 studiert sie Malerei in der Klasse von Karin Kneffel an der Kunstakademie in München. Elisa ist eine der gefragtesten Malerinnen ihrer Generation. In ihren pastellfarbenen Bildern fängt sie in Form von Alltagsobjekten die Kuriositäten des menschlichen Daseins ein. Strümpfe auf der Wäscheleine, Eierschneider, Haargummis und eine Wärmeflasche als Helfer gegen Menstruationsbeschwerden. Obwohl ich im übertragenen Sinne male, male ich nicht das, was ich sehe, sagt sie, sondern das, was ich fühle. Was das bedeutet, das klären wir in diesem Podcast. Stimmt's, Elisa?
Ja. Danke für die Einladung.
Ich fange hier ja traditionsgemäß mit der Frage an, was wir denn verpassen, wenn wir deine Werke so wie jetzt nicht sehen können. Magst du uns vielleicht eine kleine Einführung geben?
Ja, also ich glaube, was man verpasst, ist auf jeden Fall eine sehr sinnliche Erfahrung, wenn man meine Bilder sieht und auch ein paar Scherze. Also ich glaube, man verpasst einen Schmunzler.
Mhm. Was bedeutet sinnlich für dich auf Malerei bezogen?
Sinnlich bedeutet für mich, dass die Objekte, die ich male, also ich male ja nur gegenständlich, wie ein Eigenleben bekommen und plastisch werden und so, ja, sehr verführerisch vielleicht.
Woher kommt diese Ästhetik?
Also ich bin mit dem Internet aufgewachsen.
Aha.
Und natürlich bin ich super geprägt von digitalen Bildern.
Mhm.
Und habe das dann angefangen irgendwie, also gar nicht beabsichtigt, sondern eher so, weil das ist halt das, wie ich gelernt habe zu sehen. Und das habe ich dann umgesetzt in der Malerei.
Aber deine Motive, die findest du doch im Alltagsleben, oder? Das heißt,
ja.
Du suchst nicht im Netz nach
genau.
ihnen.
Die sind alle aus meinem Alltag. Das sind eigentlich meistens Momente, wo so mein Blick dran hängen bleibt und ich so denke, ah, da könnte ich nochmal genauer hinschauen.
Was malst du denn überhaupt? Und vielleicht direkt anknüpfen die Frage, wie wird denn ein Gegenstand oder eine Figur, eine Person, wie werden die für dich bildwürdig?
Also zum einen natürlich durch die Formensprache, wenn ich Dinge sehe, die mich visuell ansprechen. Und zum anderen ist es auch ein bisschen so, dass zum Beispiel wie dieses Bild mit der Wärmflasche, was du angesprochen hast, ist sowas, was ich fotografieren würde und meinen Freundinnen schicken würde, weil man so ein bisschen ist so, ah ja, ich kann dazu relaten. Und ich glaube, das sind so die Momente und die Gegenstände, die ich einfange, weil ich das Gefühl habe, das ist mehr als nur ein Gegenstand. Sondern das hat noch eine größere Wirkung oder einen Wiedererkennungsmoment.
Aber inwiefern ist die Wärmflasche oder der Eierschneider, den du auch gemalt hast, inwiefern sind die mehr als nur ein Gegenstand?
Also die Wärmflasche bedeutet ja noch so viel mehr, also zum einen natürlich, was die Menstruation betrifft und zum anderen ist es ja auch was, womit man sich selber was Gutes tut, wo man sich selber wie eine Umarmung gibt. Und ich habe, seitdem ich dieses Bild gemalt habe, haben mir schon richtig viele weiblich gelesen, also menstruierende Personen, ein Foto geschickt und war so, ah, ich musste gerade an ein Bild denken, ich bin gerade dort, ich grüße dich. Mhm. Und es hat irgendwie auch so einen Moment von so einem, ja, wie so eine Verschwesterung oder so, dass man sagt, ich weiß, wie du dich gerade fühlst, wir alle kennen das.
Was dieses Bild mit der Wärmeflasche für mich so besonders macht, ist, es zeigt eine Alltagssituation oder zumindest eine für Frauen wiederkehrende Situation. Ich rede von Menstruationsbeschwerden und was man dagegen tut, also Wärmeflasche einsetzen.
Ja.
Interessanterweise zeigst du aber nicht das Alltägliche daran, sondern der Unterkörper, den du darstellst, der ist in einer fast schon heroischen Pose, also ein Bein ragt, ein Bein ist nach oben gestreckt, ragt aus dem Bildrand heraus, ganz so, als würde die Person, die du gemalt hast, jemanden treten.
Ja, also die lässt sich nicht unterkriegen, würde ich sagen. Und ich glaube, das ist auch sowas, worüber ich viel nachgedacht habe, was gegenständliche Malerei leisten kann. Und ich glaube, das ist für mich eine riesige Qualität, dass ich das Gefühl habe, die kann empowern. Also so, ich ziehe super viel Inspiration aus so der Meme-Culture, weil es ja da total viel darum geht, irgendwie so Missstände oder so, wenn man sich down fühlt, in welcher Form auch immer, mit Humor umgeht und auch so dieses sich zu verbinden und sagt, ich kenne diesen Moment, ihr kennt diesen Moment auch. Und das irgendwie, ja, finde ich ziemlich stark. Also so, ja, auch so mit politischen Sachen oder irgendwie mit so dem Capitalism so umzugehen und sich so irgendwie darüber lustig zu machen, finde ich, hat eine wahnsinnige Kraft.
Inwiefern machst du dich lustig über den Kapitalismus? Oder vielleicht anders gefragt, worin besteht deine Kapitalismuskritik?
Also dadurch, dass ich ja super viel Objekte male und die auch so inszeniere, wie ich sie inszeniere, sind die ja, also das ist ja nicht die Realität, sondern die sind perfekt ausgeleuchtet, super glossy, es gibt keine Makel. Und das ist ja so ein bisschen überspitzt, wie Dinge auszusehen haben. Und so sehen Dinge ja nicht aus. Also auch das große Stillleben, was ich gemalt habe von dem Käse, das ist wunderschön und toll, aber ich glaube, die seltensten Abendbrottische sehen so aus.
Also du überhöhst die Gegenstände, die du malst, oder du überhöhst die Gegenstände, indem du sie malst, um was zu erreichen?
Ja, um auf einmal so ironisch zu werden und so ein bisschen auch so einen Spiegel vorzuhalten, weil, also das Bild ist so ein Blick durch ein Fenster und es ist immer klar, dass so nicht das echte Leben aussieht.
Was ist die Aufgabe von Kunst?
Es gibt viele Aufgaben und ich glaube, dass jedes Medium so seine eigenen Qualitäten hat. Also zum Beispiel schafft Musik es super gut, dass Menschen mit ihren Gefühlen und Erinnerungen in Verbindung kommen. Und Literatur lädt einen zum Träumen ein. Und ich glaube, Malerei kann sehr gut so eine Welt öffnen, in die man sich zum Beispiel flüchten kann. Oder kann sehr gut auch dadurch, dass es schon so eine lange Tradition hat und viele Symboliken in der Malerei auch so sehr aufgeladen sind, kann es so ganz gut einen Finger auf Dinge legen und die so gewisse Dinge sehr gut aufladen.
Lass uns bitte nochmal einen Schritt zurückgehen.
Ja.
Ich will mal ganz grundsätzlich fragen, wie beginnst du ein Bild?
Also, ich beginne ein Bild meistens damit, dass ich eine Idee habe.
Idee ist ein konkretes Motiv oder nur ein vages Gefühl?
Das ist ein konkretes Motiv. Also es ist quasi ein Geistesblitz.
Aha.
Also es ist eine visuelle Idee.
Okay.
Und die stelle ich dann meistens nach. Und es muss nicht immer was sein, was ich selbst erfahre. Aber es hat schon meistens was mit meinem Leben oder meinem Umfeld zu tun.
Können wir es vielleicht konkret machen anhand eines Beispielbildes?
Zum Beispiel arbeite ich im Moment an einer Serie. Da geht es darum, dass ich lebe ja in Berlin und ich habe vorher in München gelebt und diese beiden Städte haben
nicht viel miteinander zu tun.
Sie sind der komplette Gegensatz, aber sie haben eins gemeinsam und das ist, dass der Wohnungsmarkt ein riesiges Problem ist und ich in meinem Umfeld eigentlich ist es immer Thema. Also es ist immer Thema, dass jemand eine Wohnung sucht, jemand ausziehen muss. Und es ist auch super angstgesteuert. Und wir reden so viel darüber und nichts verändert sich. Und dann habe ich so darüber nachgedacht, dass viele von meinen Freunden mit 30 wieder bei ihren Eltern eingezogen sind. Weil die nichts finden. Und das sind schon Leute, die sind Akademiker, die verdienen gut. Aber die finden einfach irgendwie kein WG-Zimmer langfristig, die finden keine Wohnung. Und dann habe ich angefangen, die zu treffen und daran arbeite ich im Moment und habe die fotografiert in ihren alten Kinderzimmern.
Okay.
Weil das natürlich super bizarre Bilder ergibt, irgendwie, dass da vielleicht alte Bravo-Poster sind oder die Eltern inzwischen da draußen Fitnessraum gemacht haben und die schlafen irgendwie neben dem Laufband oder so. Und das ist zum Beispiel so ein Prozess, der, das ist was mich sehr beschäftigt, eine Thematik. Und dann versuche ich die irgendwie in einer bildnerischen Sprache umzusetzen, dass es aber auch irgendwie so eine, ja, immer noch so eine Humorschiene gibt oder irgendwie sowas, was ja ironisch wird auf einmal.
Mhm. Per se wäre es ja schon eine künstlerische Arbeit, sogar eine politische Arbeit, diese Fotos zu machen und diese Fotos auszustellen. Also damit würdest du ja schon auf diese problematische Wohnsituation in Berlin und München aufmerksam machen und man könnte sagen, okay, das ist eine dokumentarische Arbeit. Warum ist es jetzt notwendig, diese Fotos nochmal zu malen? Beziehungsweise warum reichen dir die Fotos nicht?
Mir reichen die Fotos nicht, weil ich an diese alten Schinken denke und darüber nachdenke, wer wurde eigentlich immer gemalt. Und in der traditionellen Porträtmalerei wurden ja eigentlich schon die Reichen und denen es gut geht gemalt. Und es hat sich irgendwann auch verändert und es gibt natürlich auch so andere Strömungen. Aber deswegen will ich das malen, weil ich so denke, so ein fettes Ölbild in einem Museum macht schon noch mal mehr als eine Fotostrecke.
Institutionelle Anerkennung ist schon ein wesentlicher Antrieb von dir.
Ich möchte in der Jetztzeit, dass sich Menschen da drin wiedererkennen können. Und ich möchte aber auch, dass in 200 Jahren Menschen diese Bilder sehen und es wie ein Zeitdokument betrachten können und sagen, ah, okay, damals waren diese Themen wichtig und damals wurde auch vielleicht diese Mode getragen und diese Probleme gab es zu dieser Zeit. Und dafür ist institutionelle Anerkennung natürlich total wichtig, weil wenn die in meinem Atelier bleiben, werden die in 200 Jahren wahrscheinlich nicht mehr gesehen.
Okay, das ist aber nochmal super interessant. Jetzt könnte man ja behaupten, dass Fotografien die besten Zeitdokumente sind, weil sie ja noch näher an der Realität sind als Malerei, auch wenn du realistisch malst.
Also ich glaube an die Fotografie und also ich liebe auch Fotografie und ich bin mit vielen FotografInnen auch befreundet und ich finde es sehr ein sehr wertvolles Medium. Allerdings ist es natürlich so, dass dadurch, dass wir alle die ganze Zeit Fotos machen, durch diese Massen das einzelne Foto so schnell verschwindet und so schnell ja auch digital abgespeichert wird und auf einer Festplatte verschwindet oder in der Cloud oder so. Und das hat Malerei halt nicht, weil dadurch, dass es ein analoger Gegenstand ist und in meinem Falle auch sehr groß ist, ist es sehr schwer, dass die Malerei einfach verschwindet zwischen 200 anderen. Also man sieht ja auch, dass ich viele, viele Stunden daran gearbeitet habe. Und es dadurch bekommt es irgendwie auch eine andere, wird es auf eine höhere Schwelle gesetzt. Weil ein Foto ist so schnell gemacht und kann irgendwie wieder gemacht werden. Oder man sagt, ah komm, wir machen mal 2, 3, weil wir probieren das aus. Wenn ich 2, 3 Bilder male, dann dauert das Wochen, wenn nicht sogar Monate.
Welche Rolle spielt Arbeit oder Aufwand für die Kunst?
Also in meinem Falle spielt es schon eine riesige Rolle. Ich bin manchmal ein bisschen neidisch auf Leute, die abstrakt malen oder schneller arbeiten können. Aber für mich ist es schon sehr wichtig, dass ich mich so abarbeite und dass ich danach erschöpft bin und sehe, was ich getan habe.
Und hast du darüber nachgedacht, warum das so ist?
Also ich glaube, ich bin so schon ein sehr verhuschter Mensch sonst und ich bin super ungeduldig und renn vom einen zum nächsten. Und in meinem Beruf ist so ein bisschen Selbstgeißelung, dass ich so mich so quäle, geduldig zu sein und mich so quäle, an was zu arbeiten, um danach auch irgendwie, ja, stolz darauf sein zu können.
Das heißt, es gibt eigentlich zwei Elisas. Die private Elisa und die sich selbst aufopfernde, selbstgeißelnde Künstlerin Elisa Breuer.
Ja.
Werbung. Und auch die heutige Folge wird dankenswerterweise wieder unterstützt, und zwar von der Art Karlsruhe. Die Art Karlsruhe ist eine Kunstmesse mit vielen Stärken und einer besonderen Seele. Im deutschen Südwesten zu Hause bietet sie auch im Jahr 2024 wieder einen Überblick über 120 Jahre Kunstgeschichte. 177 Galerien, von denen 32 aus dem Ausland stammen, haben sich im Juryverfahren der Art Karlsruhe durchgesetzt und bestücken die vier lichtdurchfluteten Hallen mit zwei- und dreidimensionalen Kunstwerken. Bewährtes und neue Formate gehen einher mit der Reduktion des Teilnehmerfeldes. Dabei setzt die Art Karlsruhe weiterhin auf ihre Kompetenzen im Bereich der klassischen Moderne und der Nachkriegs- und Gegenwartkunst. Die Künstlerliste ist gefüllt mit arrivierten Positionen wie Picasso und Miró, Nolde, Pechstein oder Kirchner. Und im Bereich Postwar ist unter anderem die Pop Art mit wichtigen Vertretern wie Andy Warhol, Klaus Oldenburg und David Hockney vertreten. Die Vielfalt der künstlerischen Positionen auf der Art Karlsruhe spiegelt sich jedoch nicht nur in den unterschiedlichen Stilen, welche auf der Messe zueinander finden, sondern auch in den gebotenen Preisklassen. So bietet die Art Karlsruhe nicht nur etablierten Sammlerinnen und Sammlern eine geeignete Plattform, sondern richtet sich auch bewusst an Kunstmarktneulinge. Spannende Entdeckungen in allen Preisklassen sind in jeder der vier Messehallen möglich. Selbstverausgabung ist ja für ganz viele Kunstschaffende sowas wie ein Grundarbeitsmodus. Warum glaubst du, ist es so?
Also ich glaube, das geht auch gar nicht anders, weil also mir geht es zumindest so, dass wenn ich parallel noch irgendwas habe und dann merke, ah ja, da kann ich, jetzt habe ich 2 Stunden Zeit und dann habe ich aber einen Termin und dann habe ich nochmal 2 Stunden Zeit, dann kann ich nicht malen. Ich kann nicht so. Das ist dann so eine andere Frequenz. Ich brauche einen Tag, wo ich weiß, ich bin nicht verabredet. Ich habe jetzt 12 Stunden oder länger Zeit, um da so einzutauchen und mich komplett dafür auch so hinzugeben. Weil sonst kann ich mich nicht darauf einlassen.
Bedeutet das, wenn du an einem Tag nur einen 4-Stunden-Slot hast, dass du an dem Tag nicht ins Atelier gehst, um zu malen?
Dann mache ich andere Sachen. Also dann grundiere ich oder mache die Untermalung oder mal den Hintergrund oder solche Sachen. Also es ist immer was zu tun, aber so wirklich so eine richtige Session, dafür brauche ich schon einen ganzen Tag.
Stellen wir uns vor, heute ist ein Tag ohne Verabredung. Du gehst ins Atelier, willst anfangen zu malen. Wie lange brauchst du an so einem Tag, bis du in den Arbeitsflow reinkommst?
Bei mir ist es so, ich gehe ins Atelier und ich lege direkt los. Also ich brauche eigentlich selten Momentum reinzukommen.
Mhm. Wie würdest du die Stimmung beschreiben, in der du arbeitest?
Elektrisierend vielleicht. Also ich bin schon sehr
begeistert.
Sehr begeistert und bin auch wie in so einem wilden Wahn vielleicht oder so. Aha. Also ich bin schon sehr fokussiert und höre dann meistens auch Musik oder Podcasts oder Hörbücher und bin sehr fokussiert und es darf eigentlich nichts so von außen reindringen. Also ich nehme keine Anrufe oder schreibe keine Nachrichten oder irgendwas. Und bin dann wirklich in meiner eigenen Welt.
Was begeistert dich dann so sehr? Ist es die Idee oder ist es das Malen an sich?
Beides. Also natürlich ist beides super wichtig, aber das Malen an sich begeistert mich schon. Also auch während ich das mache, ist es für mich eine sehr sinnliche Erfahrung. Und aus was Flachem was rauszuholen, was glossy ist und eine eigene Textur bekommt und eine eigene Farbigkeit. Das begeistert mich schon sehr.
Mhm. Lass uns nochmal zu deinem zum Malprozess kommen.
Ja.
Also bleiben wir doch bei dem Beispiel der Wohnungsnotarbeiten, die bald kommen. Du hast das Thema, du hast deine Freunde, Freundin fotografiert. Was passiert dann?
Ja, das will immer niemand hören. Ich beame. Und dann, also bei mir läuft es eigentlich so, dass ich die Fotos nehme und dann die schon nochmal durch Photoshop jage und irgendwie gucke, was gefällt mir nicht, wo kann ich irgendwie noch auch was ändern an gewissen Farbigkeiten oder so. Dann zeichne ich die Umrisse auf die Leinwand. Und dann ändere ich aber auch nochmal total viel. Also dann ändere ich super viel irgendwie die Farbigkeiten von Textilien zum Beispiel oder mir gefällt irgendwie der Hintergrund nicht, dann mache ich den anders. Ich brauche nur so ein loses Konstrukt und mit dem arbeite ich dann weiter.
Und jetzt hast du gerade was Interessantes gesagt, nämlich, dass es will immer niemand hören, dass es Künstlerinnen und Künstler gibt, die Vorlagen auf die Leinwand projizieren.
Ja.
Ich kann das nachvollziehen, sowohl als Kunstschaffender als auch Betrachter. Aber warum ist es so?
Ich glaube, es geht so total viel um diesen Zauber bei Malerei, dass es so ein Handwerk ist und jemand das gut beherrscht. Und also zumindest bei gegenständlicher Malerei geht es so viel darum, ja, dass jemand gut zeichnen kann, gut malen kann.
Aber hast du manchmal das Gefühl, du täuschst andere, indem du Fotos auf die Leinwand projizierst?
Nee, ehrlich gesagt nicht, weil das ist ja nur ein ganz kleiner Teil. Und der Rest ist ja alles aus meiner Hand. Und die ganze Malerei, Licht und Schatten, die Farben, das ist ja alles hart erarbeitet, mit viel Schweiß und Tränen entstanden. Und es gibt aber diese Erwartung, glaube ich, in der gegenständlichen Malerei gerade, dass ein klassisches Handwerk ist, was in der Qualität ausgeführt werden muss, sonst reicht es nicht oder so.
Mhm. Und kannst du, wenn du sagst, das Übertragen der Vorlage ist nur ein winziger Teil. Könntest du bitte mal die anderen Teile benennen und erklären?
Also nach der Zeichnung kommt erstmal die Untermalung. Die mache ich meistens mit Acryl. Da mache ich so welche Farbigkeiten, was ist kalt, was ist warm, was hat Schatten, was hat Licht. Und darüber kommt dann eine Schicht Ölfarbe und die mache ich von hinten nach vorn meistens. Also ich mal den Hintergrund zuerst und die Objekte, die weiter hinten stehen, und mal dann nach vorne. Genau. Und das dauert natürlich viel, viel länger und ist ein viel, viel größerer Teil als die Zeichnung, die 5 Minuten dauert.
Ich habe dich eingangs so zitiert, oder ich habe dich eingangs mit der Aussage zitiert, obwohl ich im übertragenen Sinne male, male ich nicht, was ich sehe, sondern das, was ich fühle. Also wie kommen jetzt die Gefühle oder ab welchem Zeitpunkt kommen die Gefühle dazu?
Ich glaube, die kommen dazu, wenn ich entscheide. Also wenn jetzt zum Beispiel ich ein Stillleben male mit Lebensmitteln, dann male ich natürlich nicht den tropfenden, verrosteten Wasserhahn, der im Hintergrund irgendwie da rumsteht, sondern da entscheide ich natürlich bewusst, den rauszulassen. Und was ich fühle, also ich glaube, man kann das auch am besten in den Textilien, die ich male, sehen. Die sind ja nicht fotorealistisch.
Ja.
Sondern die haben ja so eine ganz eigene Formensprache inzwischen. Und ich glaube, das ist so das beste Beispiel.
Um das jetzt mal für Laien zu erklären, wie funktioniert das, dass man als Künstlerin einen Gegenstand mit künstlerischem Wert, mit Bedeutung auflädt? Hast du dafür sogar eine Anleitung?
Ich glaube, das ist wirklich auch einfach Entscheidung. Also, was entscheide ich, was wichtig ist, und was entscheide ich, was nicht wichtig ist? Und ich glaube nicht, dass man dafür eine gewisse Begabung braucht, sondern ich glaube, dass ich versuche, mir die Zeit zu nehmen, die Welt, in der wir leben, zu betrachten, und zwar genau zu betrachten. Und ich versuche, nicht von A nach B zu huschen und die ganze Zeit im Tunnelblick durch die Welt zu gehen, sondern ich versuche wirklich mit offenen Augen zu gucken, was ist denn da alles und was liegt denn da rum, was wir für selbstverständlich irgendwie wahrnehmen.
Ich habe eingangs gesagt, dass du zuerst visuelle Kommunikation studiert hast.
Ja.
Das heißt, Kunst war deine zweite Wahl.
Ja.
Warum?
Also mir war schon immer klar, dass ich so was Künstlerisches machen will. Aber ich war auch mit 19, ich bin total geschwommen. Ich war total unsicher irgendwie. Und habe dann angefangen, visuelle Kommunikation zu studieren. Habe am meisten Grafikdesign gemacht, weil ich so dachte, das ist was Ordentliches und ich kann irgendwie ja in ein Büro gehen und ich kann festangestellt sein und kann, genau, ich war nicht mutig genug. Und dann in dieser Zeit in Weimar, ich bin schon einfach auch da erwachsen geworden und es waren ganz tolle Jahre. Ich hatte eine richtig gute Zeit dort und habe ganz viele tolle Leute kennengelernt. Und dann kamen, glaube ich, so zwei Dinge für mich zusammen. Zum einen habe ich Chloe Weiss auf Instagram entdeckt. Mhm. Und also die ist ja so super American und so voll das Insta-Girl. Aber ich habe die gesehen und dachte irgendwie so, krass, so das ist eine junge Frau und die macht das. Und wenn die das kann, dann kann ich das auch machen. Mhm. Und irgendwie war das mega wichtig für mich, so diesen Impuls zu haben und es mega wichtig, so ein Vorbild irgendwie zu haben, zumindest am Anfang. Und dann kam noch dazu, dass es 2020 war und ich hatte sehr viel Zeit. Ich musste das erste Mal nicht Lohnarbeit machen oder ich konnte nicht Lohnarbeit machen und ich hatte einfach mega viel Zeit, das zu machen, was ich wollte. Und dann, ja, kam der Stein ins Rollen, würde ich sagen. Und ich habe gemerkt, okay, ich kann, glaube ich, mutig sein. So, ich bin da ganz gut drin und ich kann das machen.
Und würdest du mit der Erkenntnis von heute sagen, dass es Mut braucht, um Kunst zu machen?
Ja.
Um Künstlerin zu sein?
Auf jeden Fall. Also, das ist so ein super unsicherer Beruf. Und es ist schon auch so, ich zeig so viel von mir und mach mich so schwach eigentlich da drin. Also so.
Würdest du sagen, dass du viel von dir preisgibst?
Ja, schon.
Interessant. Weil wenn ich das, und das ist, meine ich gar nicht als Kritik, den Eindruck hatte ich aber gar nicht. Was würdest du sagen, ist denn das Intime an deinen Bildern?
Ich glaube, es reicht schon irgendwie für mich, dass ich so mich zeige auf eine Art, also dass ich allein so meinen Blick zeige, ist schon sehr intim. Und ich finde auch, dass es sehr, also für mich zumindest ist es sehr intim, ja, das zu zeigen, was ich für wichtig erachte und anderen Leuten das auszusetzen. Und ja, der Gefahr, mich der Gefahr auszusetzen, dass jemand sagt, das ist banal oder das ist unwichtig.
Bist du durch diese Offenheit, die du gerade beschrieben hast, schon mal verletzt worden?
Nee.
Das heißt, du hast alles richtig gemacht oder du hast noch nicht genug gezeigt?
Oder die Leute sagen mir nicht die Wahrheit.
Naja, ich könnte auch sein, dass man als außenstehende Person gar nicht den Eindruck hat, dass man dich überhaupt verletzen kann. Denn du wirkst ja, es ist ja doch, ich weiß nicht, ob es eine Rolle ist, die du spielst, aber du wirkst ja doch sehr bewusst cool, würde ich sagen, bewusst lässig. Hängt auch mit den Titeln zusammen, den du deinen Bildern gibst. Ich habe hier mal, ich will mal drei zitieren. Und dann bin ich in die Küche gegangen und habe dir deinen Lieblings-Yogi-Tee gekocht. Frühstück ist die schönste Jahreszeit. Oder mein Lieblingstitel, du riechst wie die Wasserrutsche im Europapark.
Ja.
Ja,
das sind auf jeden Fall alles Zitate, die ich so in meinem Alltag aufgeschnappt habe. Ja, und ich glaube so, wenn du sagst so, ich will cool und lässig so, ich glaube, ich bin das auch. Und ich glaube, mir ist das super wichtig, dass die Menschen um mich herum, dass die das gut finden.
Also was gut finden, die Künstlerpersönlichkeit Elisa Breyer?
Nein, meine Bilder. So, also ich glaube, man kann mich jetzt nicht so verletzen, so von außen heraus.
Aha.
Aber ich glaube, dass so ich in einem engen Austausch stehe und irgendwie ja mit den Menschen, die mir nahe sind, einfach, das ist wichtig für mich.
Ich will zum Abschluss noch gerne auf das Thema Absicherung eingehen, dass du eben angedeutet hattest. Ich habe das Gefühl, dass du eine Künstlerin bist, die ziemlich bemüht ist, sich gut abzusichern. Einfach indem du mit vielen unterschiedlichen Galerien zusammenarbeitest und dich nicht auf eine festlegst.
Ja, ich denke so ein bisschen, also ich tanze schon gerne vielen Hochzeiten. Und ich denke auch so, ich bin 28, ne? Also ich glaube, das wird schon noch kommen. Also ich.
Das heißt, du willst dich noch nicht mit einer Galerie verheiraten, sozusagen.
Naja, also gucken wir mal. Also ich denke schon, das muss dann halt alles passen. Und ich glaube, das ist auch, also ich finde es sehr, sehr wichtig, dass ja man gut zusammenarbeitet, dass man sich vertraut, dass man ein gutes Gefühl hat und so. Und dann würde ich das schon machen, klar.
Würdest du sagen, dass sich im Kunstbetrieb da in den letzten Jahren was ziemlich verändert hat? Ist es vielleicht sogar so, dass manche Galerien gar nicht mehr anstreben, Künstlerinnen und Künstler exklusiv zu vertreten, sondern dass auch Galeristinnen und Galeristen gern die Freiheit haben, mal mit dem eine Ausstellung zu machen?
Ja, das Gefühl habe ich schon. Also ich habe auch das Gefühl, dass es so, es gibt ja auch junge KünstlerInnen, die zum Beispiel nicht studiert haben oder die ja eigentlich einen anderen Beruf haben und das nebenbei machen. Und das ist natürlich eigentlich total schön, dass Galerien sagen können, komm, wir nehmen dich mal mit in eine Gruppenausstellung, wir probieren das mal aus und gucken, was passiert. Aber die gehen dann auch nicht so ein großes Risiko ein. Und ich glaube, das ist...
Naja, die sparen sich ja eigentlich diese klassische Aufbauarbeit, dass man eine junge Künstlerin und einen jungen Künstler auch mal durch so eine Durstphase durchträgt. Das ersparen die sich doch vor allen Dingen, oder?
Ja, aber ich glaube auch, dass dieses Ausprobieren und dieses so eine größere Flexibilität zu haben, nicht unbedingt nur negativ ist. Also ich glaube, dass das viele, viele Türen öffnet für alle Beteiligten.
Heißt das im Umkehrschluss, dass eine Galerieausstellung gar nicht mehr die Bedeutung hat, wie vielleicht noch vor 4, 5 Jahren?
Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube auch, dass es eine super wertvoll ist und eigentlich an Bedeutung gewinnt, wenn das niedrigschwelliger wird.
Mhm.
Weil ich glaube, dass so dieser ganze, wer macht Kunst und wer wird erfolgreich in der Kunst, ist ja auch super elitär. Wer kann sich das überhaupt leisten, Kunst zu studieren? Und ich das halt eigentlich total super finde und wichtig finde, dass auch andere Leute ausgestellt werden, weil die haben natürlich auch was zu sagen.
Was meinst du mit andere Leute?
Ja, Leute, die Kunst nebenbei machen oder das nicht studiert haben oder erst später im Leben damit angefangen haben.
du als Künstlerin sagst nicht, Kunst kann man nur Vollzeit machen.
Nee, das glaube ich nicht.
Okay.
Also ich glaube, dass jede Person, die Kunst macht, in welcher Form auch immer, halt voll das Recht darauf hat, gesehen zu werden.
Zwei Abschlussfragen habe ich, Elisa.
Ja.
Was sollte jemand, der zum ersten Mal auf dein Werk stößt, was sollte der idealerweise sehen oder fühlen?
Der oder die sollte sich empowered fühlen und sich wiedererkennen. Das würde mich sehr freuen.
Muss Kunst wehtun oder sollte Kunst leicht von der Hand gehen?
Oh, kann schon manchmal wehtun, oder?
Für Kunstschaffende oder für Betrachtende?
Für beide.
Vielen Dank, liebe Elisa.
Ja, danke dir.
Das war ein sehr schöner Einblick. Ich bin um einiges schlauer geworden, was dich angeht. Gibt es etwas, was du ankündigen willst?
Ja, am 18.01. Eröffnet die Map Gallery in der Linienstraße 107 in Berlin. Und da zeige ich eine Arbeit. Die Ausstellung ist zum Thema Melancholie.
Kannst du schon anteasern, was du zeigen wirst?
Ich werde ein Bild zeigen mit einer FFP2-Maske als Haargummi. Genau, die ist so dieses klassische Rückkopfporträt mit Nacken und Schultern. Und ja.
Wir können gespannt sein.
Ja.